Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wow, mich bringt es immer wieder zum Staunen, wenn ich auf Jesus schaue und was er für mich getan hat. Er ist Gott und trotzdem hat er als einfacher Mensch auf dieser Erde gelebt, mit all den Einschränkungen, die wir auch haben. Er hat die tiefe Not, die uns Menschen im Alltag bedrückt, selbst erlebt. Er hat sich mit uns Menschen in unser Menschsein identifiziert. Und ich finde, diese Präsentation, die zeigt das ganz schön, dass egal, was für ein Leid du gerade durchlebst, Jesus versteht dich. Er war selbst da. Er hat selbst die Tiefen des menschlichen Lebens auch durchlitten. Und das ging bis zur schlimmsten Folter, zur Verspottung, zum Sterben eines bitteren Todes am Kreuz. Und wenn ich ihn dort hängen sehe und weiß, dass eigentlich ich das bin, der dort hängen müsste, dass er meine Strafe trägt, damit ich Frieden mit Gott haben darf, dass Jesus den Preis für meine Schuld bezahlt hat, dann kann ich nur unendlich dankbar sein und staunen. Staunen über Jesus. Jonathan Edwards, der große amerikanische Erweckungstheologe aus dem 18. Jahrhundert, der sagte, dass das Opfer von Jesus eigentlich schon in dem Moment begonnen hat, als er, der ja Gott war, dann in so einen menschlichen Körper gekommen ist. Also wo er uns Menschen gleich geworden ist. Da hat im Prinzip schon dieses Opfer begonnen. Ja, und dann heißt es da so, ja, wo war das? Funktioniert noch nicht. Jetzt, genau. Ein jeder sei so gesinnt, wie Jesus auch war. Also da stecke ich jetzt noch mittendrin in diesem Staunen, in diesem Lobpreis über die Schönheit und die Größe von Jesus und dann sowas. Ja? Wir sollen genauso gesinnt sein wie Jesus. Geht doch gar nicht, oder? Ich bin doch nicht Jesus. Ich habe die Predigt mal genannt, dienen, warum das denn? Und hier ist die Antwort, weil wir so drauf sein sollen wie Jesus. Darum. Und jetzt denkt ihr vielleicht, okay, der ist ja auch Diakon für diakonische Dienste. Wenn der einmal vorne steht im Jahr, dann muss er sowas ja auch predigen. Aber Jesus sagt das auch. Zum Beispiel bei der Fußwaschung, Johannes 13. Oder, ich habe euch einen mitgebracht hier, Matthäus 20, Vers 26 bis 28. Wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und da steht jetzt das Wort Diakonos tatsächlich, also das, was wir bei diakonischen Diensten auch da verwenden. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Sklave. Das ist nochmal eine Nummer härter. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und ich glaube, das ist eines der grundlegendsten Prinzipien, geistlichen Prinzipien, die wir für die Nachfolge Jesu im Neuen Testament finden. Wer vor Gott groß sein möchte, der muss ein Diener werden. So wie Jesus auch ein Diener geworden ist. Walter Lütli drückt das mal so aus: Wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Und deswegen wollen wir uns heute ganz besonders mit diesem Aspekt des Dienstes beschäftigen, der da im Philipper 2 so rausgearbeitet wird. Und zwar, dass Jesus sich uns Menschen gleich gemacht hat und dass wir als Menschen ihm darin ähnlich werden sollen, den Menschen, denen wir dienen, auch gleich zu werden, uns mit ihnen zu identifizieren. Ja, also ist so ein bisschen das Thema für heute. Dieser Dienst im sich mit den Menschen gleich machen, sich identifizieren. Und da wollen wir uns zunächst mal die Situation anschauen, wie sie in Philippi war. Warum schreibt Paulus das denen eigentlich? Gibt ja meistens einen Grund, warum der Sachen schreibt. Und da habe ich mal die Verse 1 bis 4 noch dazu genommen. Und da steht, nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Ist euch wichtig? Bestimmt, ne? Genau. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Also zunächst mal, es gibt über die Philipper relativ viel Positives zu sagen. Da gab es eine gute Lehre, da gab es geistliche Gemeinschaft und später im Brief sieht man auch noch, es gab finanzielle Unterstützung für Paulus, total überwältigend. Aber bei den Problemen, die Paulus hier anspricht, da bin ich doch auch ein bisschen nachdenklich geworden, auch mit Blick auf unsere eigene Generation. Ich glaube, dass wir in einer Kultur leben, die eben genau diese Fallen, die Paulus hier anspricht, auch die uns eigentlich ziemlich da reintreibt. Falco hat das vor Jahren schon mal in einem Lied ausgedrückt, ziemlich provokativ, aber eben auch ziemlich auf den Punkt. Da sagt er, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Was ist er denn? Was hat er denn? Was kann er denn? Ja? Und ich meine, das Wort Egoist ist trotzdem noch relativ negativ belegt bei uns. Und deswegen dürfen wir als Christen den Song natürlich auch nicht gut finden, ist klar. Aber im Prinzip ist es doch so, im Zentrum meines Lebens stehe ich. Individualismus nennt man das. Und Paulus sagt, in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Individualismus sagt, schau erstmal auf dich selbst. Wenn es dann noch für andere irgendwie was übrig bleibt, ist auch schön, ist gut. Ja. Aber wir müssen mal realisieren, dass das ein 100% Kontrastprogramm ist zu dem, was uns die Bibel sagt. Und es ist wichtig, dass wir das realisieren. Unsere Gesellschaft und das, was die Bibel sagt, sind an der Stelle ziemlich auseinander. Allerdings habe ich trotzdem das Gefühl, dass diese individualistische Haltung, oder nennen wir es mal Zeitgeist, dass das eben auch in unser Gemeindeleben schon an vielen Stellen eingezogen ist, dass es in unser Christenleben eingezogen ist, dass es in unsere Theologie eingezogen ist. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir legen heute großen Wert darauf, dass ich meine Berufung finde. Was ist Gottes Weg mit mir? Wir suchen die Berufung, die perfekt auf uns zugeschneidert ist, die zu unserem Lebenskonzept passt, die auf unseren Lebenslauf auch gut anwendbar ist. Und ich arbeite ja normalerweise, also unter der Woche bei Christliche Fachkräfte International. Und wir haben ja viel, dass wir Leute für den Missionsdienst vorbereiten. Und da kommt bei diesen Berufungsfragen eben auch häufig diese Frage auf, was ist denn jetzt meine Berufung? Wo soll es denn hingehen? Und wir bei CFI haben gedacht, wir lösen das Problem jetzt, indem wir an einer Berufungs-App arbeiten. Da kannst du deine persönlichen Parameter hinterlegen und dann liefert dir die App deine ganz individuelle persönliche Berufung für einen klar definierten Zeitraum und an einen klar definierten Ort, klar, nicht zu heiß, nicht zu kalt, nicht zu gefährlich und auch nicht zu einsam. Ne? Und die App soll heißen Mission to Go. Wir haben die schon fast fertig. Wir haben gerade nur noch ein bisschen ein Problem mit dem neuen Datenschutz. Aber das wird sich auch bald regeln. Nein. Ist natürlich ein Witz. Ja, also wenn jetzt irgendjemand von IDEA heute Morgen hier sein sollte, streicht das bitte aus dem Protokoll. Aber es würde gut passen, finde ich, zu unserer Gesellschaft. Viele, die sich bei uns für einen Auslandseinsatz interessieren, bei denen sehen wir das so. Es muss alles passen. Die Missionsgesellschaft wird zum Reisebüro. Du kannst deinen perfekt organisierten Missionseinsatz schon sofort kostengünstig buchen, pauschal und all-inclusive. Mission to go. Aber wehe, es klappt dann im ersten halben Jahr nicht alles wie geplant. Und ich kann vielleicht auch noch nach einem halben Jahr noch keine Erfolge sehen. Da muss man sich schon dann auch ernsthaft fragen, ob es dann wirklich meine Berufung war. Naja, also. Aber ich stelle fest, dass das in der Gemeinde an vielen Stellen auch genauso ist. Ja, dass wir wollen relativ schnell Erfolge sehen, wenn Gott uns schon irgendwo hinruft. Und wir wollen tatsächlich auch mit Gott was erleben. Das wollen wir wirklich. Also am besten wollen wir natürlich Großes mit Gott erleben. Also Berufung oder Erweckung oder sowas, ja. Das wäre cool. Am besten halt so, dass wir Teil von so einer Erweckung auch sind, dass wir darin auch eine sichtbare Rolle spielen, und da irgendwie erleben, was Gott tut. Nur sollte es halt auch nicht zu viel kosten. Ja? Ich meine, wir haben natürlich auch noch Familie, wir haben auch noch einen Job, wir haben auch noch andere Verantwortungen. Den Lebensstandard jetzt noch mal ein bisschen zu reduzieren, ist auch eigentlich eher schwierig, weil wir haben ja auch noch finanzielle Verpflichtungen. Aber in dem Rahmen wäre ich schon dann bereit, auch Gott was von meiner Zeit zu geben, wenn es denn auch zu meinen Begabungen passt. Ist jetzt alles ein bisschen überzeichnet, ja, sorry. Aber mal blöd gefragt, um wen geht es eigentlich bei meiner Berufung? Um wen geht es in meinem Leben? Geht es um mich als den Berufenen oder geht es um Jesus, der beruft? Und Bill Hybels, man kann ja denken über ihn, wie man will, aber er hat mich mal ganz stark herausgefordert mit einer einfachen Frage. Ordnest du deinen Lebenslauf deiner Berufung unter oder ordnest du deine Berufung deinem Lebenslauf unter? Und darf ich dich das heute auch mal fragen? Ordnest du deine Berufung deinem Lebenslauf unter oder lässt du es zu, dass sich dein Lebenslauf Gottes Berufung unterordnet? Was darf dich Gottes Berufung kosten? Jesus hat seine Berufung eine Menge gekostet. Und wenn du dich heute fragst, was deine Berufung ist, dann ist es eigentlich relativ einfach. Steht hier in Vers 5. Sei so gesinnt, wie Jesus auch war. Jetzt klingt es etwas abstrakt, ne? So gesinnt sein wie Jesus. Was heißt das eigentlich? Ich habe es mal in der NGÜ auch geschaut, wie die das übersetzen. Da sagen sie, wir sollen die Haltung, die Jesus hat, also diese Herzenshaltung von Jesus, die sollen wir auch haben. Und wir wollen uns mal damit auseinandersetzen heute, was kann das für uns auch konkret bedeuten. Dazu zwei Vorüberlegungen zunächst und dann steigen wir in den Text ein. Das erste ist, wenn wir so gesinnt sein wollen wie Jesus, dann macht es viel Sinn, sich damit zu beschäftigen, wie Jesus war. Ja? Und da möchte ich dich einfach mal ermutigen. Lies bewusst mal zum Beispiel in deiner stillen Zeit ein Evangelium von vorne bis hinten durch. Und schreib dir jeden Tag raus, wie ist Jesus in dieser Situation gewesen? Wie ist er mit den Menschen umgegangen? Und lerne darüber zu staunen. Es ist ganz beeindruckend, wie Jesus ist. Und dann frag dich eben auch, was kannst du vielleicht selbst von ihm lernen? Es gibt natürlich auch einige gute Bücher, wo ein Teil von dieser Arbeit auch für euch schon gemacht ist. Ich habe euch mal eins mitgebracht von Ajit Fernando. Möchte ich euch auch empfehlen. Das ist Checkliste Glaube, schlechte Übersetzung eines englischen Titels, der heißt Jesus Driven Ministry, also von Jesus angetriebener Dienst. Also lasst euch vom deutschen Titel nicht abschrecken, ist wirklich ein hervorragendes Buch und er entwickelt darin anhand des ersten Kapitels des Markus-Evangeliums, das ist nur ein Kapitel, aber da entwickelt er Beispiele, wie wir als Leiter in unserer heutigen Zeit uns an dem orientieren können, wie Jesus geleitet hat. Und ich werde auch ein paar Mal zitieren aus diesem Buch jetzt in der Predigt. Das zweite ist, dass es um die Herzenshaltung Jesu geht. Also habt eine Haltung, eine Herzenshaltung wie Jesus. Und eine Herzenshaltung, die ändern wir normalerweise nicht auf Knopfdruck. Die Herzenshaltung Jesu bekommen wir nur, wenn wir in enger Gemeinschaft mit Jesus leben. Das ist wie, wenn ich einen Menschen habe, mit dem ich viel Zeit verbringe, da fange ich dann irgendwann an, mir die Redewendungen anzugewöhnen, die derjenige benutzt. Ich fange irgendwann an, vielleicht auch zu verstehen, was er denkt, bevor er was sagt. Und genauso ist es mit Jesus eben auch. Und deswegen ist es auch so, dass Jesus selbst immer wieder die Stille gesucht hat, immer wieder die Zeit, die Qualitätszeit mit dem Vater gesucht hat. Und deswegen glaube ich, dass diese Gemeinschaftszeit mit Jesus einfach für uns der Schlüssel sind, wenn wir die Herzenshaltung Jesu bekommen wollen. Und das geht sogar noch eine Stufe weiter. Da sagt Jesus, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Und jetzt aufgepasst, wir sollen genauso gesinnt sein wie Jesus. Das heißt auch in dem Punkt, wir können auch nichts aus uns selbst heraus tun. Und wenn ihr von dem, was jetzt gleich kommt, dann irgendwann das Gefühl habt, ich fühle mich da vielleicht ein bisschen überfordert mit, dann seid ihr damit nicht allein. Wir sind alle damit überfordert, weil wir können aus uns heraus nicht so gesinnt sein wie Jesus. Jesus sagt das so, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Also Gemeinschaftszeit mit Jesus, das ist der Schlüssel, wenn wir die Herzenshaltung von Jesus bekommen wollen. Ich habe ein Zitat von Ajit Fernando dazu mitgebracht. Das größte Problem besteht darin, dass viele Christen zwar in der Lage sind, die richtigen Methoden anzuwenden, aber trotzdem kaum Frucht bringen, weil sie sich mehr auf ihre Methoden als auf die Kraft des Heiligen Geistes verlassen. Okay. Dann kommen wir zum Text. Die Frage ist halt, wie war denn Jesus tatsächlich gesinnt? Und wir lesen es nochmal. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm die Gestalt eines Sklaven an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuz. Also Jesus ist nicht nur zum Diener geworden, er ist sogar zum Sklaven geworden. Ist krasser, ne? Was das für uns bedeutet, da wird der Harald in 2 Wochen nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen. Aber für heute ist erstmal wichtig, also Jesus ist ein Diener der Menschen geworden, ein Sklave der Menschen. Und zwar, indem er sich mit uns identifizierte und uns in unsere Notlagen hinein gefolgt ist. Und das ist etwas, wo wir auch die gleiche Herzenshaltung haben sollten wie Jesus. Wie kann das gehen? Wir gucken uns 2 Aspekte nur aus dieser Textpassage an. Und das eine ist eben dieses, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das ist eine Anspielung auf den Sündenfall. Adam und Eva, kennt ihr ja noch, ne? Die wollten unbedingt so sein wie Gott. So sehr, dass sie von der verbotenen Frucht aßen, dass sie im Prinzip versuchten, sich zu rauben, was ihnen Gott scheinbar irgendwo vorenthalten hat. Und Jesus ist jetzt der komplette Gegenentwurf zu uns Menschen, indem er sagt, ich muss mir das nicht rauben und ich betrachte das auch nicht als was, was ich unbedingt festhalten muss, Gott gleich zu sein, sondern ich gebe das auf und gehe runter und werde wie die Menschen. Also Jesus hielt dieses Vorrecht, Gott gleich zu sein, nicht fest. Was bedeutet das, wenn wir in dem Punkt so sein sollen wie Jesus? Ich meine, in Jesus haben wir auch ein großes Vorrecht. Wir dürfen die Kinder des allmächtigen Gottes sein. Das ist unsere Identität. Und darauf haben wir auch in den letzten Wochen sehr viel Wert gelegt und haben das in den Fokus gestellt mit dieser Predigtserie Befähigt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dieses Fundament haben, dass wir wissen, worauf wir stehen. Und jetzt ist ein Fundament ja dazu da, dass wir darauf bauen. Ja? Also ohne, dass man was drauf baut, macht ein Fundament nicht viel Sinn. Wir bauen also auf dem Fundament unserer Identität als geliebte Kinder Gottes. Und wie machen wir das? Wenn wir uns an Jesus ein Beispiel nehmen, dann heißt es, dass wir auf unseren Privilegien, die aus dieser Kindschaft raus resultieren, dass wir auf denen nicht bestehen, sondern dass wir uns selbst wieder zum Diener machen. Also Jesus sagt ja, ihr seid keine Sklaven mehr, ihr seid keine Knechte mehr und trotzdem machen wir uns dann auf diesem Fundament der Gnade und der Kindschaft stehend wieder zu Sklaven, zu Dienern der Menschen um uns rum. Wer unter euch groß sein will, sei euer Diener, haben wir eben gehört, ne? Und ich habe euch mal mitgebracht, was Werner de Boer dazu sagt, was das heißen kann. Da sagt er, dass das keiner mehr seine Stellung, seine Begabung, seinen Besitz ängstlich oder anspruchsvoll in seinem Herzen wie einen Raub betrachtet. So interpretiert er das. Und da geht es schon ziemlich an die Substanz. Da geht es nämlich daran, sind wir bereit aufzugeben, um Jesus und den Menschen ein Diener zu werden. Zum Beispiel eben dein Besitz, deine Stellung, deine Begabung. Und ich habe mich mal gefragt, was heißt das dann konkret? Besitz aufgeben, klar, also Besitz aufgeben, Finanzen und so, ist eigentlich schnell erledigt. Aber Besitz, finde ich, ist ja noch mehr als Finanzen, ne? Also ich habe jetzt nur mal ein Beispiel. Wie ist es zum Beispiel mit unseren Wohnungen? Ich musste so ein bisschen denken an die Hoffnungshäuser in Leonberg, wo Deutsche und Geflüchtete gemeinsam in so einem Wohnprojekt leben. Ich meine, da ist jetzt nicht so, dass man keine eigene Wohnung mehr hat. Man hat die schon. Es ist halt nur eine Türklinke außen vorne dran, ne? Also so, dass halt jeder jederzeit auch reinkommen kann. Das ist halt schon ein bisschen was von seiner Privatsphäre, was man dann aufgibt, wenn man so einzieht da. Und weil da ein paar Leute aus unserer Gemeinde eben auch beteiligt sind, habe ich gedacht, ich interviewe die mal oder einige davon im Vorfeld der Predigt, was das für sie bedeutet hat. Und ich habe mit Julia und Matthias Bräuninger gesprochen, die sind vor 10 Monaten da eingezogen und auch mit dem Matthias und Katrin Seitz. Die werden jetzt demnächst die Hausleitung dort übernehmen und wollte einfach mal hören, was hat das für sie bedeutet. Und Bräuninger sagten mir, dass es für sie schon am Anfang nicht einfach war, ihre Wohnung aufzugeben und einzutauschen gegen eine, die deutlich schlechter geschnitten war, die dunkler ausgefallen ist. Und trotzdem sagen sie, sie würden das jederzeit wieder machen, weil sie einfach auch so stark profitieren von dem, von dieser Gemeinschaft mit so wertvollen Menschen. Bei Matthias Seitz ist es jetzt zusätzlich noch so, dass er, um da diese Hausleitung zu übernehmen, seinen gut bezahlten Ingenieursjob beim Maler aufgibt. Ja. Das ist jetzt vielleicht sowas, was mit dem, was hier Stellung heißt, einfach auch gemeint sein kann. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so Beruf, ein guter Verdienst, irgendwie ein Ansehen, was man hat vor den Menschen. Und Matthias war da im Interview auch ganz ehrlich. Er hat gesagt, das ist nicht einfach. Und es, ja, ist eine Riesenherausforderung, gerade seine Bequemlichkeit zum Beispiel oder auch eben diesen sicheren und gut bezahlten Job aufzugeben. Und er hat für so ein Sozialprojekt, für die Leitung davon ja eigentlich auch keine Ausbildung, dann mit so einer Unsicherheit zu leben. Aber er sagte eben auch, wenn ich mir mein Leben jetzt mal von hinten anschaue und überlege, was will ich mit 65 mal über mein Leben gesagt haben und habe jetzt dieses Angebot und mache es nicht, was würde das bedeuten? Ich kann euch jetzt auch nicht erzählen, dass es ein Erfolgsprojekt wird. Ne? Also ich meine, die fangen da jetzt an mit der Hausleitung. Das ist jetzt nicht so, dass Gott in solchen Fällen dann eine Sicherheit gibt, dass das alles rund und erfolgreich verläuft. Er gibt nur die Garantie, dass er uns begleitet. Und das ist manchmal schon eine ganz schöne Herausforderung. Ja, und jetzt kommt die Challenge. Ihr habt es vielleicht im Impuls schon gelesen. Wir suchen für die Chapel, ja, zur Entlastung von Roland und den Ältesten einen Gemeindemanager. Also jemand, der Organisation, Verwaltung so ein bisschen auch mit hier unterstützt, damit sich die Ältesten dann auch wieder ein bisschen mehr in den geistlichen Leitungsaufgaben einbringen können, als das in der letzten Zeit möglich war. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Roland sich in den letzten Monaten mit Mietrecht, Baurecht, Brandschutz, Bauplänen und all dem Zeug befasst hat. Ne? Das sind ja nicht die Kernaufgaben des Pastors. Deswegen brauchen wir jemanden, der einfach wirklich auch starke Orga-Fähigkeiten hat, der wirklich auch fit ist in solchen Fragen und der sagt, hey, ich mache das für die Chapel. Und jetzt kann ich euch auch gleich verraten, dass die Chapel nicht so viel bezahlen wird, wie ein Wirtschaftsunternehmen für so eine Person bezahlen würde. Ja? Wir brauchen also jemanden, der bereit ist, seine Stellung aufzugeben und Gott und uns als Gemeinde zu dienen. Ja, dann haben wir da noch stehen, deine Begabung aufzugeben. Huh, was heißt das denn jetzt? Also ich meine, das dürfen wir jetzt nicht falsch verstehen. Gott hat uns ja unsere Begabungen geschenkt und es ist ja völlig normal, dass er uns auch in unseren Begabungen gebrauchen möchte. Aber manchmal stehen wir vielleicht auch in der Gefahr, dass unsere Begabung ja vielleicht über Gott steht, dass wir uns über unsere Begabung identifizieren, definieren, dass wir das tun, weil wir vielleicht irgendwo gesehen werden wollen, weil wir Lob bekommen wollen, weil wir imponieren wollen, vielleicht auch, weil wir uns selbst was beweisen wollen. Und dann müssen wir auch vorsichtig sein und uns von Jesus da wieder hinterfragen lassen. Aber manchmal ist es tatsächlich auch so, dass es unabhängig davon Gott von uns verlangt, dass wir was unserer Begabung entspricht, sein lassen, um dafür was zu tun, wo wir vielleicht gar nicht das Gefühl haben, dass wir da überhaupt reinpassen oder überhaupt eine Begabung für haben. Und das war für mich selbst mal vor ein paar Jahren ein ziemlich schwieriger Punkt. Die schon länger dabei sind, die wissen, dass ich am Anfang der Zeit auch hier im Worship-Team mitgespielt habe. Und das ist ja auch eine tolle Sache. Es ist wirklich eine Begabung, die ich sehr, sehr gern auslebe. Und dann wurde ich eben gefragt von der Gemeindeleitung, ob ich mir vorstellen kann, die Arbeit als Diakon für Diakonie zu übernehmen. Und ich wusste, ich kann halt nicht beides. Das geht definitiv nicht. Und dann war es für mich eben auch dran, dass ich diese Musik als vielleicht die offensichtlichere Begabung, die mir auch einfacher gefallen wäre, was ich auch schöner gefunden hätte, irgendwie das zu machen, dass ich dann gesagt habe, nee, Gott, ich verzichte darauf, das auszuleben und mache stattdessen was mich mehr Anstrengung, mehr Nerven und mehr Kraft kosten wird. Adjut Fernando sagt das mal, wenn geistliche Leiter denen helfen wollen, die ihnen anvertraut sind, müssen sie hingegeben sein. Das schließt die Bereitschaft ein, Dinge zu lassen, die man gerne tun würde, um stattdessen etwas zu tun, was einem keinen Spaß macht. Es kann also auch sein, dass wir unsere Begabung, einfach auch Gottes Ruf, manchmal unterordnen müssen. Nun ist es so, wir alle, von denen ich gerade gesprochen habe, wir sind jetzt alle keine Superchristen oder sowas, ne? Keine besonderen Leute, sondern wir sind einfach nur Leute, die jeder an der Stelle, wo er gerade ist, in den Fragen, mit denen er sich gerade beschäftigt, einfach die Frage stellen, okay, was willst du jetzt von mir, Gott? Und das kann jeder von euch eben auf seine Weise auch tun. Das sind eben die Alltagsfragen, in denen wir immer und immer wieder auch uns bereit machen dürfen, auch es nicht für einen Raub zu halten, Gottes Kinder zu sein, sondern zu sagen, okay, wo kann ich eben Jesu Herzenshaltung annehmen und anderen auch dienen mit dem, was Gott mir gegeben hat. Der zweite Punkt ist ein bisschen, also das eine war jetzt, was lassen wir zurück, das zweite ist jetzt ein bisschen, was machen wir stattdessen. Er wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, ist da diese Passage. Und da will ich halt einfach nochmal darauf hinweisen, in diesem Dienst, den Jesus da getan hat, da hat er einen ganz besonderen Weg gewählt. Er hat nämlich sich mit uns Menschen in unserer Schwachheit identifiziert. Wir haben das in dieser Präsentation am Anfang gesehen, wie krass das ist und was das für ihn bedeutet hat. Und jetzt greift Paulus das im 1. Korinther 9, Vers 22 nochmal auf und sagt, dass er eben das auch überträgt, auf seine eigene Art Menschen zu dienen. Und da sagt er, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Und dazu schreibt der Adjut Fernando, Jesus wurde nicht wie eine schwache Person, er wurde tatsächlich schwach. Ich fürchte, wir alle tun unseren Dienst eher aus einer Position der Stärke heraus. Es schmeichelt unseren Egos nicht, wenn wir schwach sind, aber das ist genau das, was Diener und Sklaven sind. Schwach. Huh.
Ich habe mal überlegt, wie kann das konkret aussehen. Mir ist ein Beispiel eingefallen, das ganz gut zu unserer Hitzewelle passt. Vielleicht kann das der eine oder andere nachvollziehen. Ich habe nämlich in einem Jahresbericht von einer CFIlerin Anfang des Jahres gelesen und da schrieb sie: Wir sind sehr dankbar, den ersten Sommer im heißesten Dorf des Landes überlebt zu haben. Schon im Mai hatten wir Temperaturen über 40 Grad. Später kam noch Luftfeuchtigkeit bis 95% dazu. Es war hart, extrem heiß und sehr ermüdend. Und manchmal fragten wir uns, ob dies wirklich die effektivste Art ist, unsere Energie einzusetzen. Aber bald merkten wir, dass dies keine Verschwendung unserer Arbeitskraft war, sondern dass wir diese Zeit in die Leute investierten, mit denen wir arbeiteten. Alle unsere einheimischen Freunde mussten unter den gleichen harten Bedingungen arbeiten wie wir, und so wurden wir zu ihren Leidensgenossen. Wir konnten sehen, wie sehr sie es schätzen, dass wir mit ihnen durch diese harte Zeit gingen. Und das fand ich ein starkes Statement. Ich meine, bei 40 Grad, 95% Luftfeuchtigkeit, vielleicht könnt ihr das nach der Woche nachvollziehen, da machst du nicht mehr viel. Vor allen Dingen, wenn du keine Klimaanlage hast. Aber den Menschen in ihr Leid unter dieser Hitze zu folgen, das hat die Herzen aufgeschlossen für den Dienst. Letztes Jahr haben wir uns in der Predigt beschäftigt mit der Frage, liebe deinen Nächsten, ja? Wer ist eigentlich mein Nächster? Könnt ihr euch noch erinnern? Wer kann sich noch erinnern? Naja, so 2-3 Leute. Die Antwort war damals im Prinzip, jeder, dem wir im Alltag begegnen, der kann auch unser Nächster sein. Und das Resümee war, wir sind nicht berufen, jedem der Nächste zu sein, aber wir sind berufen, jemandem der Nächste zu sein. Und wir haben das Thema dann mitgenommen in die Communities. Wir haben uns damit beschäftigt, wem begegnen wir eigentlich im Alltag regelmäßig. Haben uns darüber mal ausgetauscht. Was für Nöte haben diese Menschen denn eigentlich, denen wir begegnen regelmäßig? Und wie können wir vielleicht auch diesen Menschen in ihren Nöten der Nächste sein? Und ich habe euch beispielhaft mal so einen von diesen Flipcharts mitgebracht. Ich weiß nicht, wie viel man lesen kann. Aber einfach, dass man mal einen Eindruck bekommt, in was für unterschiedlichen Welten wir als Gemeinde zum Teil leben. Ja, also jeder von uns trifft andere Menschen. Das sind Leute aus der Gemeinde zum Teil, sind das aber auch Leute, die überhaupt keinen Bezug zu Jesus haben. Das ist ganz, ganz vielfältig. Jeder von uns ist in einer ganz anderen Lebensrealität drin und begegnet ganz anderen Menschen als Nächster. Und ich habe mich halt auch gefragt, vielleicht ist diese Frage, wie können wir den Menschen in ihren Nöten Nächster sein, vielleicht kann man die auch mal ersetzen mit, wie kann ich mich in ihre eigene Lage hineinversetzen, wie kann ich ihnen in ihrer Situation, in ihrem Leid begegnen. Deswegen einfach nochmal diese Fragen, nehmt sie vielleicht auch nochmal mit in die Woche. Wie begegne ich tatsächlich im Alltag regelmäßig? Was für Nöte haben diese Menschen? Und dann als Upgrade zum letzten Jahr, wie kann ich mich mit ihnen in ihrer Lage identifizieren, in ihrer Situation, auch ihrem Leid begegnen? Und manchmal ist das allein schon der Schlüssel für diese andere Frage, wie kann ich ihnen dann helfen? Ja, also, dass man einfach da ist. So unterschiedlich diese Menschengruppen waren, die wir da aufgeschrieben haben, so unterschiedlich ihre Nöte waren, gab es doch eine Sache, die immer und immer wieder kam. Die Menschen in unserer Umgebung leiden darunter, dass ihnen niemand zuhört, dass niemand Zeit für sie hat, für ihre wirklichen Probleme. Und eins der Dinge, die immer wieder kamen, das wir tun könnten, war eben auch einfach uns Zeit zu nehmen, einfach zuhören. Das ist ein Opfer. Denn wenn wir eins in unserer heutigen Zeit nicht haben, dann ist es Zeit. Also nimm die Frage vielleicht auch nochmal dazu in die Woche mit. Wo kann ich jemandem in meinem Umfeld dienen, indem ich vielleicht auch sogar regelmäßig etwas von meiner Zeit an ihn verschenke? Wir hatten uns im letzten Jahr auch beschäftigt mit diesem Ding. Der Kartoffelgrafik, das ist aus der Sinus-Milieu-Studie. Da haben wir uns angeschaut, es gibt eben verschiedene Gruppen aus unserer Gesellschaft, die hier so in sogenannte Milieus dann unterteilt sind. Und da hatten wir uns die Frage gestellt, in welchen von diesen Milieus, in diesen Gruppen, bewegen wir uns denn eigentlich? Auch persönlich, aber auch als Gemeinde. Und das geht ein bisschen über diese Frage hinaus, ne? Wer ist eigentlich mein Nächster? Hin zu der Frage, was für Gruppen gibt es eigentlich in unserer Stadt, die gar keine Christen haben, die ihnen Nächste sind? Und haben wir vielleicht als Gemeinden in unserer Stadt nicht auch den Auftrag, Salz und Licht zu sein, gerade bei diesen uns vielleicht eher so fremden Gesellschaftsgruppen? Wer ist bereit, den Künstlern ein Künstler zu werden? Den Punks ein Punk? Den Bikern ein Biker und den Bankern ein Banker? Um in jeder dieser Gruppen einige zu gewinnen, wie Paulus das sagt. Sind wir das als Gemeinde? Ich sage nur, es kostet, ne? Es kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet Bequemlichkeit. Und ein tolles Beispiel dafür fand ich, was Steffen und Jackie Hoffmann letztens erzählt haben in ihrer Predigt. Da ging es um den Aufbau eines offenen Strafvollzugs in Sachsen auf dem Dorf. Und der Steffen sagte, der Schlüssel bei all der Anfeindung, die sie dort erlebt haben, der Schlüssel am Ende dazu zu den Herzen war, dass der Steffen in den Fußballverein gegangen ist. Und über die Kontakte, die dort entstanden sind, wo eben die Leute aus dem Dorf waren, die waren ja im Verein, ne? Über diese Kontakte konnte er am Ende dann die Herzen gewinnen für das Projekt. Und wir reden viel davon, dass wir Region prägen wollen. Das ist Teil unserer Vision als Chapel. Aber wenn wir unsere Region prägen wollen, dann müssen wir auch da sein, wo die Menschen aus unserer Region sind. Dann müssen wir sie erst mal kennen. Wissen wir noch, was die Menschen um uns herum wirklich bewegt? Oder leben wir schon viel zu stark in unserer christlichen Subkultur und hoffen, dass die Region endlich zu uns kommt, damit wir sie prägen können? Jesus ist dahin gegangen, wo die Menschen waren. Frank Henkel hat mir eben ein sehr, sehr schönes Beispiel erzählt davon, wie das aussehen kann. Und zwar ist es bei der Süd-Community ja so, dass die sich die Gottesdienste in dem Altenheim Bethanien gemacht haben und das sollte abgerissen werden. Das wird jetzt doch nicht so schnell abgerissen und dann ist er nochmal darauf zugegangen und hat gefragt, hier, könnten wir vielleicht da einfach nochmal ein bisschen weiter unsere Gottesdienste feiern? Und da haben die gesagt, ja, was uns auffällt an euch als City Chapel ist, ihr kommt ja hierher und ihr singt hier. Und da ist so ein Singkreis, der vielleicht einmal oder zweimal im Jahr in so einem Altenheim ist, das fällt auf und das fällt so positiv auf, dass das einfach Türen öffnet, auch unsere Gottesdienste da feiern zu können. Ist doch herrlich, oder? Sind wir noch da, wo sich das gesellschaftliche Leben in unserer Stadt abspielt? In unseren Stadtteilen. Und wenn wir da nicht sind, dann können wir auch nicht prägen. Und dafür müssen wir das Leben der Menschen in unserer Umgebung teilen. Und ich sage das jetzt mal provokant, in einer Predigt darf man ja auch mal ein bisschen provozieren. Was ich im Moment erlebe, ist eher, dass da, wo wir in der Gemeinde in solchen Bereichen schon unterwegs sind, in unserer Stadt, dass sich da gerade immer weniger Leute finden, die bereit sind, sich auch vor allem langfristig zu engagieren. Ich meine, ja, das muss uns schon bewusst sein, dass das ist halt, also dieser Dienst, sich mit den Menschen in ihrer Lebenslage zu identifizieren, ihr Leid mitzutragen, das zu unserem eigenen werden zu lassen, Beziehungen aufzubauen und auszuhalten, das ist nichts, was in einfach kurzer Zeit mal möglich ist, sondern das ist tatsächlich was, was Zeit braucht. Längere Zeitraum, an denen was wachsen darf, bevor wir dann Ergebnisse erwarten. Aber dann wird es eben auch umso schöner, weil es dann eben Beziehungen werden. Aber wir erleben es zum Beispiel jetzt gerade in der Flüchtlingsarbeit. Wir sind ja regelmäßig in zwei Heimen gewesen bisher, haben da auch angefangen, Kindergruppen zu begleiten. Es ist im Moment von der Mitarbeiterlage so, wenn sich da nicht bald was tut und sich Leute finden, dann müssen wir eben diese beiden Gruppen zusammenlegen zu einer und in einem Heim aufhören. Wäre sehr, sehr schade. Ein anderes Ding sind die Jungscharen. Ich finde halt so eine regionale Jungschar, ne, das ist halt so eine Gelegenheit, um Familien in den Regionen zu dienen. Und wir haben jetzt hier in der Jungschar Mitte das gleiche Phänomen. Ne? Da gibt es im Moment keine Mitarbeiter. Und wenn sich niemand meldet, dann müssen wir es fürs nächste Schuljahr einstampfen. Geht halt nicht. Und ich weiß, dass wir in einer großen Gemeinde an allen Ecken Mitarbeiter suchen, aber mich persönlich macht es eben trotzdem besonders traurig, wenn da, wo unser Auftrag als Chapel ist, Salz und Licht für unsere City zu sein, wo unsere Region prägen, Vision auch praktisch wird, wenn da einfach die Arbeiter so knapp werden. Gut, ich meine, es war schon immer so, Jesus sagt das auch. Ne? Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und wollen wir doch wenigstens das machen, wollen wir darum beten, dass Jesus Arbeiter sendet. Immer mit der Vorsicht zu wissen, dass er auch dich selbst zur Erhörung deines eigenen Gebets machen könnte. Gut, zum Abschluss wollen wir uns aber auch nochmal anschauen, wie dieser Philipper-Text weitergeht. Und zwar steht da Vers 9 bis 11, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und wir haben jetzt gehört, dass Jesus seine Herrlichkeit aufgegeben hat bei Gott, dass er uns zum Diener, zum Sklaven geworden ist, dass er dafür den Menschen gleich geworden ist, um sich mit unseren Nöten und unseren Problemen zu identifizieren. Wir haben auch gehört, dass wir ihm in dieser dienenden Herzenshaltung gleich werden sollen, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft können, aber dass wir uns bei ihm auch dafür die Kraft holen dürfen. Aber es bleibt ja noch die berechtigte Frage, warum? Wozu denn das Ganze? Und die Antwort steht hier in den Versen 9 bis 11. Letztendlich hat Jesus das allein zur Ehre Gottes getan. Diese Selbstaufgabe von Jesus, sein ganzer Dienst an uns, sein Sterben am Kreuz, das geschah in allererster Linie zur Ehre Gottes. Und da sind wir auch schon beim ersten Teil der Chapel-Version, Gott ehren. Wie können wir das praktisch umsetzen? Und vielleicht ist es für dich etwas überraschend, aber die heutige Predigt ist im Grunde genommen eine Bedienungsanleitung zu Teil 1 der Chapel-Vision, Gott ehren. Weil Gott wird da geehrt, wo wir den Menschen in dieser Welt von ganzem Herzen und aus seiner Kraft heraus dienen. Ich schließe mit einer Geschichte von Richard Wurmbrand, dem Gründer der Hilfsaktion Märtyrerkirche. Der war selbst für viele Jahre in Rumänien im Gefängnis wegen seines Glaubens. Und Richard Wurmbrand stellte seinen Freunden mal die Frage, wen sie für den weisesten Professor am theologischen Seminar in Cluj in Rumänien halten würden. Und da gab es eine große Diskussion. Der eine meinte der andere meinte der. Und dann haben sie theologische und wissenschaftliche Verdienste ausgebreitet. Am Ende musste Wurmbrand die Frage selbst beantworten. Er sagt, der weiseste Professor ist Jeno Horvath. Und wisst ihr warum? Dann hat er eine Geschichte erzählt. In einer kurzen Periode zwischen zwei seiner Haftzeiten im Seminar war er in diesem Seminar in Cluj zu Besuch. Und alle Professoren, die kannten ihn, die freuten sich riesig, ihn zu sehen und drückten auch ihr aufrichtiges Mitleid aus, als sie diesen herabgemagerten, gebrochenen Mann vor sich sahen. Aber dieser Jeno Horvath, sobald er ihn an der Türschwelle sah, deckte er den Tisch, holte Kleidung und Schuhe für ihn und als Richard Wurmbrand schließlich nach einer guten Unterhaltung wieder ging, steckte der Professor Horvath ihm beschämt noch etwas Geld in seine Manteltasche. Wir beten. Herr Jesus, ja, wenn ich schaue, was du für mich getan hast, was du am Kreuz erlitten hast, was du auf dieser Erde ja, auf dich genommen hast, um mir zu dienen, um uns zu dienen, dann kann ich wirklich nur staunen und bin immer wieder ergriffen davon und bin immer wieder so dankbar dafür, dass all die Situationen, in denen ich in meinem Leben bin, dass du sie schon durchlebt hast, dass ich bei dir da auch Trost finden darf. Und ich danke dir auch, dass all dieses Dienen, was du uns aufgetragen hast, auch als Menschen hier in der Welt, wo du sagst, ja, wer groß sein will vor Gott, der soll ein Diener werden. dass all das nicht aus unserer eigenen Kraft passieren muss, sondern dass wir es tun dürfen, weil du mit deiner Kraft in uns wohnst. Dass wir auf diesem Fundament stehen dürfen. Und ich danke dir aber auch, dass du uns als Gemeinde in eine dunkle Welt gestellt hast, als Licht. Und dass du uns diesen Auftrag gibst, zu dienen. Dass das nichts Außergewöhnliches ist, sondern dass wir tatsächlich für die Menschen um uns herum ein Segen sein dürfen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du das in unseren Herzen immer mehr zu einem Anliegen machst. Dass du dein Herzensanliegen zu unserem Herzensanliegen machst. Und dass du uns ja auch hilfst, da die Ausdauer zu gewinnen, die es manchmal einfach braucht, um ja im Dienst auch nicht müde zu werden. Und wir möchten dir einfach auch da heute Morgen nochmal neu die Autorität über unser Leben zusprechen und dich bitten, dass du, ja, wenn du auch Berufungen aussprechen möchtest über unser Leben, dass du das tust und dass du ja uns dann auch leitest in deinen Wegen, Herr. Ja, uns einzeln, aber auch uns als Gemeinde. Und so, ja, geh du einfach jetzt mit uns in diese Woche, hilf uns dann, diese Gedanken wirklich auch nochmal durchzudenken, erinnere uns an das, was wichtig ist. Und wir möchten dir jetzt einfach auch nochmal Lob und Ehre bringen im Lobpreis und einfach auch nochmal drüber nachdenken, ja, wie du als dienender König ja, auf dieser Erde warst und ja, wie großartig das einfach ist, Herr Jesus. Amen.